Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Das Buch Das Geheimnis der Entrückung von Arno Fröse ist ein intensives Bibelstudium, das zur Verdeutlichung des prophetischen Wortes konzipiert worden ist. Dieses Buch setzt sich ausführlich mit einem für die Gemeinde noch nie dagewesenen Ereignis auseinander, mit der Entrückung. Gründlich untersucht Arno Fröse die biblischen Befunde, die dieses Thema betreffen, und zeigt auf, warum die Beschäftigung mit der Entrückung für uns heute wichtig ist. Es ist die unausweichliche Lehre von der Wiederkunft Jesu Christi, die uns gebietet, das Geheimnis der Entrückung zu erforschen. Hören Sie heute aus dem Buch Das Geheimnis der Entrückung von Arno Fröse die 16. Folge und damit den dritten Teil des 6. Kapitels. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Kapitel 6c Auferstehung 7. In Apostelgeschichte 9, die Verse 36 bis 37 lesen wir: In Joppe aber war eine Jüngerin namens Tabitha, was übersetzt Gazelle heißt. Diese war reich an guten Werken und Wohltätigkeit, die sie übte. Und es geschah in jenen Tagen, dass sie krank wurde und starb. Und man wusch sie und legte sie ins Obergemach. Zu dieser Zeit herrschte Rom über die damals bekannte Welt. Tabitha steht für das Römische Reich, das herrlichste aller Weltreiche. Diese war reich an guten Werken. Das symbolisiert die Reichtümer und den Wohlstand des Römischen Reiches. Von Bedeutung ist auch, dass dieses Ereignis in Joppe, dem heutigen Tel Aviv, stattfand. Der römische Stützpunkt befand sich entlang der israelitischen Küste von Joppe bis Caesarea. Obwohl Jerusalem die Hauptstadt war, konzentrierte sich zu römischen Zeiten die politische, militärische und wirtschaftliche Macht an der Küste. Jerusalem war nur eine religiöse Stadt. Das ist heute übrigens nicht anders. Jerusalem ist die Hauptstadt des jüdischen Staates, aber die Botschaften der Welt befinden sich in Tel Aviv, nicht in Jerusalem. In Tabithas Geschichte und ihrer Auferstehung erkennen wir eine verborgene Prophezeiung über die Auferstehung des Römischen Reiches, das sich in unserer Zeit neu formiert. Diese Auferstehung ereignete sich folgendermaßen. Wir lesen es in Apostelgeschichte 9, die Verse 40 bis 42. Da ließ Petrus alle hinausgehen, kniete nieder und betete. Dann wandte er sich zu dem Leichnam und sprach: Tabitha, steh auf! Sie aber öffnete ihre Augen, und als sie den Petrus sah, setzte sie sich auf. Und er reichte ihr die Hand und richtete sie auf. Und er rief die Heiligen und die Witwen und stellte sie ihnen lebend vor. Es wurde aber in ganz Joppe bekannt und viele wurden gläubig an den Herrn. Tabithas Auferstehung hatte zur Folge, dass viele gläubig wurden an den Herrn. So wird auch unsere Auferstehung bzw. Entrückung zu der Errettung von 144.000 Israelis führen, die zu Boten des Herrn werden. Auferstehung 8. In Apostelgeschichte 20, die Verse 7 bis 12 lesen wir: Am ersten Tag der Woche aber, als die Jünger versammelt waren, um das Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen, da er am folgenden Tag abreisen wollte, und er dehnte die Rede bis Mitternacht aus. Es waren aber zahlreiche Lampen in dem Obersaal, wo sie versammelt waren. Und ein junger Mann namens Eutychus saß am Fenster. Er sank in einen tiefen Schlaf. Während Paulus weiterredete, fiel er vom Schlaf überwältigt vom dritten Stock hinab und wurde tot aufgehoben. Da ging Paulus hinab und warf sich über ihn, umfasste ihn und sprach: Macht keinen Lärm, denn seine Seele ist in ihm. Und er ging wieder hinauf und brach Brot, aß und unterredete sich noch lange mit ihnen, bis der Tag anbrach und zog dann fort. Sie brachten aber den Knaben lebendig herbei und waren nicht wenig getröstet. Der Apostel Paulus predigte bis Mitternacht. Der junge Mann namens Eutychus schlief ein, fiel aus dem Fenster und starb. Meiner Meinung nach ist es wichtig, dass Paulus sagte: Macht keinen Lärm, denn seine Seele ist in ihm. Warum? Weil das Römische Reich nie vollständig verschwunden war. Es war immer da. Praktisch alle westlichen Nationen gründen sich bis heute auf das römische Gesetz. In der heutigen Zeit können wir zum ersten Mal deutlich erkennen, dass das Römische Reich nicht tot, sondern seine Seele in ihm ist. Jahrhundertelang haben Gelehrte nach einer passenden Erklärung für die Auferstehung des Römischen Reiches gesucht. Diese Suche konnte nie beendet werden, da ein wichtiges Element fehlte: die Auferstehung der Nation Israel. Ernsthafte Gelehrte, die den Propheten Daniel gelesen hatten, erkannten, dass dieselben Machtstrukturen, unter denen Jesus gekreuzigt wurde, auch bei seiner Rückkehr vorherrschen müssen. Verglich man historische und politische Entwicklungen mit dem prophetischen Wort, kam man zu keinem Schluss, da Israel zuerst wieder zu einer Nation werden musste. Das schien praktisch unmöglich. Noch Anfang des 20. Jahrhunderts gab es für die Juden keine Chance, in ihr Land Israel zurückzukehren, um einen Staat zu gründen. Wir müssen noch sagen, dass Eutychus' Auferstehung außerhalb von Israel im Römischen Reich geschah, was andeutet, dass die Wiederherstellung des Römischen Reiches nicht in oder durch Israel stattfinden wird. Es entsteht unabhängig. Erst später kommt Israel hinzu. Körperliche Auferstehung. Der Herr Jesus Christus ist der Erstling der Entschlafenen. Er ist der Erste, der von den Toten auferstand und für immer lebt. Ihm folgen die Entschlafenen. 1. Korinther 15, Vers 23 nennt uns die Reihenfolge. Ein jeder aber in seiner Ordnung. Als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören, bei seiner Wiederkunft. Das schließt alle ein, die in Christus sind, die ihm gehören und durch sein vergossenes Blut errettet sind. Diese zusätzliche Aussage zeigt, dass die Toten in Christus zuerst auferstehen müssen, da ihre Seele bereits in der Gegenwart des Herrn ohne ihre verherrlichten Körper ist. Vergessen Sie nicht, dass der Herrlichkeitsleib nur durch die Auferstehung des alten Körpers erlangt werden kann. Aus diesem Grund glauben wir vorbehaltlos an die körperliche Auferstehung des Herrn. Als Jesus aus den Toten auferstand, glaubten sie, seine Jünger, es nicht. Und als andere Jünger von der Auferstehung berichteten, glaubten sie auch ihnen nicht. Markus 16, die Verse 11 und 13. Als Jesus in ihrer Mitte erschien und sagte: Friede sei mit euch, in Lukas 24, Vers 36, konnten sie seine physische Auferstehung nicht begreifen. In Vers 37 heißt es: Aber bestürzt und voll Furcht meinten sie, einen Geist zu sehen. Jesus musste mit seinen Jüngern umgehen wie mit Kindern. So lesen wir in den Versen 38 bis 40: Was seid ihr so erschrocken? Und warum steigen Zweifel auf in euren Herzen? Seht an meinen Händen und meinen Füßen, dass ich es bin. Rührt mich an und schaut, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich es habe. Und indem er das sagte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Jesus betonte ausdrücklich, dass er kein Geist war, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen. Es war eine physische Auferstehung in seinem verherrlichten Körper. Nicht einmal ein solch überwältigendes Wunder ließ die Jünger glauben, denn die Bibel sagt in Vers 41, da sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten. Jesus musste etwas ganz Natürliches tun, um sie zu überzeugen. Deshalb fragte er sie, habt ihr etwas zu essen hier? Das zeigte ihnen, dass er tatsächlich körperlich auferstanden war. Da reichten sie ihm ein Stück gebratenen Fisch und etwas Wabenhonig. Und er nahm es und aß vor ihnen. Vers 42 und 43. Drittens, die Auferstehung erfüllt die Prophetie. Jetzt kommt das Wichtige. Jesus zeigte seinen Jüngern das prophetische Wort. Er wusste, dass Wunder, die wir sehen und hören, nicht zwangsläufig zu einem lebendigen Glauben führen. Er aber sagte ihnen, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Moses und in den Propheten und den Psalmen von mir geschrieben steht. Da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden, und sprach zu ihnen, so steht es geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen. Lukas 24, die Verse 44 bis 46. Die Auferstehung ist eine Erfüllung biblischer Prophetie und diese Erfüllung wird weitergehen, bis er alles vollendet hat. In 1. Korinther 15, Vers 26 heißt es, als letzter Feind wird der Tod besiegt. Der Tod wird beseitigt, wenn sein Leib, die Gemeinde, vollständig ist. Wann wird das sein? Wenn der Gemeinde der letzte Gläubige hinzugefügt ist. Erst dann kann die Entrückung stattfinden. In 1. Korinther 15, Vers 54 und 55 lesen wir, wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und diese Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Viertens, die erste und zweite Auferstehung. Wir können nicht häufig genug betonen, dass es ohne den Herrn Jesus Christus keine Errettung gibt. Er sagt deutlich in Johannes 14, Vers 6, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Er ist die Tür, er ist der Weg, er ist die Wahrheit, er ist das Licht und er ist das Leben. Das bedeutet, dass alle Menschen vor und nach der Zeit der Gemeinde nur durch das Blut des Lammes Gottes errettet wurden und werden. Als Johannes die Offenbarung schrieb, sagte er, dass er in den Himmel beordert wurde. Komm hier herauf. Anschließend beschrieb er zukünftige Ereignisse. Obschon diese aus der Perspektive des Himmels geschildert werden, sind sie heute Realität. Im Himmel gibt es keine Vergangenheit und keine Zukunft. Alle Dinge sind für immer gegenwärtig. Würdig ist das Lamm. Bevor die sieben Siegel geöffnet werden, erfahren wir in Offenbarung 5, dass niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen, außer dem Löwen aus dem Stamm Juda. Der Grund wird in Offenbarung 5, Vers 9 genannt. Und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Es gibt kein anderes Heil. Wir sind erlöst durch das Blut des Lammes. In Offenbarung 7, Vers 9 lesen wir zudem: Nach diesem sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern, und Palmzweige waren in ihren Händen. Wer sind diese Menschen? Das sind die, welche aus der großen Trübsal kommen, und sie haben ihre Kleider gewaschen, und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Vers 14. Alle Gläubigen aus allen Zeiten, die dem Herrn vertraut haben und für alle Ewigkeit errettet sind, gehören zur ersten Auferstehung. Offenbarung 20, Vers 6 sagt: Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Die erste Auferstehung nimmt dem Tod seine Macht. In Vers 6 heißt es: Über diese hat der zweite Tod keine Macht. Zweite Auferstehung. Die zweite Auferstehung wird dann später in diesem Kapitel beschrieben. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen. Und es wurden Bücher geöffnet, und ein anderes Buch wurde geöffnet. Das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Die Verse 12 bis 14. Bei dieser zweiten Auferstehung gibt es keine Gnade. Weder das Lamm noch der Sohn Gottes ist da, nur der große weiße Thron, wo alle vor Gott stehen werden. Diese Menschen haben Gottes frei erhältliches Geschenk der Erlösung in Jesus Christus abgelehnt und werden nun für immer von der ewigen Errettung getrennt. So heißt es in Offenbarung 20, Vers 15: Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Offenbarung 20, Vers 15. Diese verlorenen Menschen sind nicht nur von der Errettung getrennt. Sie werden auch für immer gequält, da sie an denselben Ort kommen wie der Teufel. Offenbarung 20, Vers 10 sagt: Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet. Und sie werden gepeinigt werden Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Einige haben sich gegen diese Wahrheit ausgesprochen. Gott ist Liebe und er würde es nicht zulassen, dass es einen Ort gibt, an dem Menschen für alle Ewigkeit gequält werden. Ich verstehe nicht, wie sie zu einer solchen Vorstellung kommen. Ja, Gott ist Liebe, aber er ist auch gerecht. Wenn die Bibel von Ewigkeit zu Ewigkeit sagt, dann bedeutet es auch Ewigkeit. Andernfalls ist auch unsere Errettung nicht ewig. Wir müssen derartige Theorien zurückweisen, da sie uns nur in die Irre führen. Im Augenblick der Entrückung werden wir in seiner Gegenwart sein. In 1. Thessalonicher 4, Vers 17 heißt es: So werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Das Wort alle Zeit bedeutet genau das, was es aussagt. Fünftens, die Auferstehung hat Wiederherstellung zur Folge. An mehreren Beispielen haben wir gesehen, dass die Auferstehung Leben wiederherstellt. Die Auferstehung, von der wir sprechen, umfasst aber viel mehr als nur menschliches Leben. Jesus, der Erstling aus den Toten, ist auch der Urheber aller Dinge. Das Johannesevangelium beginnt in den ersten drei Versen mit den Worten: Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden. Und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Da in ihm die Gottheit wohnt, muss er alle Dinge wiederherstellen. Im Hinblick auf die Entrückung sagt 1. Korinther 15, die Verse 24 bis 28: Danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod beseitigt, denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt, dass ihm alles unterworfen ist, so ist offenbar, dass derjenige ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allen sei. Das ist die vollständige und endgültige Wiederherstellung. Der Sohn hat alle Aufgaben vollendet und unterwirft sich jetzt dem Vater, damit Gott alles in allen sei. Daraus können wir nicht nur entnehmen, dass die Toten in Christus zuerst auferstehen werden, gefolgt von uns, die wir leben, sondern auch, dass die Welt, die wir zurücklassen, wiederhergestellt wird. Die Wiederherstellung aller Geschöpfe. In seinem Brief an die Römer enthüllt der Apostel Paulus, einige wichtige Wahrheiten, die gelegentlich übersehen werden. So lesen wir in Römer 8, die Verse 19 bis 23. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. Diese Stelle zeigt uns das Ergebnis unserer Auferstehung, die Wiederherstellung und Befreiung der Schöpfung von der Knechtschaft der Sterblichkeit. Sie wird teilhaben an der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Das kann nur geschehen, nachdem wir weggenommen wurden. Dann kann das Böse ungehindert fortschreiten, bis es seinen Höhepunkt erreicht. Zu diesem Zeitpunkt wird der Herr in das Land Israel zurückkehren, um sein Volk zu erretten und sich den Mächten der Finsternis entgegenzustellen. In 2. Thessalonicher 2, Vers 8 heißt es: Dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. So stellt die Auferstehung alle Dinge wieder her. Sie verwandelt den Menschen nicht nur in das Bild des geliebten Sohnes, sondern sorgt auch für die Wiederherstellung Israels und der Tierwelt und schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde. In Offenbarung 21, die Verse 1 und 2 heißt es: Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Buch »Das Geheimnis der Entrückung« von Arno Fröse hörten Sie soeben die 16. Folge mit dem 3. Teil des 6. Kapitels. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole: 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole: 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole: Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole: www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen, Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.